DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Heute sind wir zu Gast bei unserem Heftpartner für das Heftthema Corporate Design, Philipp Beck vom Atelier 522. Mit ihm wollen wir darüber sprechen, was Corporate Design und Corporate Architecture von anderen Bauaufgaben unterscheidet und warum es für Architektinnen und Architekten in diesem Aufgabengebiet so wichtig ist, mit Designern, Grafikern, Interior-Designern und ja sogar Soziologen zusammenzuarbeiten, um gemeinsam den Kern eines Unternehmens herauszuarbeiten und als gebauten und gestalteten Raum erlebbar zu machen. Das DBZ-Team heute sind Michael Schuster und
Jan Ahrenberg. Lieber Philipp, Adriano Olivetti gilt mit seiner idealtypischen Stadt bei Turin als einer der Erfinder der Corporate Architecture. Der Bau daran begann in den 1930er Jahren. Da galten die AEG-Turbinenwerke von Peter Behrens in Berlin jedoch schon seit zwei Jahrzehnten als Sehenswürdigkeiten, die auch Touristen anlockte. Seitdem changiert die Bauaufgabe zwischen Wow-Effekt wie dem BMW-Vierzylinder von Otto Schwanzer und gebauter gesellschaftlicher Utopie wie dem Infinite Loop von Apple in Cupertino. Wo sehen wir uns heute? Wo finden wir uns heute wieder in der Corporate Architecture?
Vielen Dank, ihr zwei, dass ihr mich eingeladen habt und hier meine Gäste seid im Atelier 522. Was ist denn Corporate Architecture? Jetzt habt ihr natürlich von herausragenden Bauten gesprochen, die ihr gerade zusammengetragen habt. Aber im Grunde ist ja alles ein Corporate Architecture. Jedes Gebäude, jedes Wohnhaus, jede Wohnung verkörpert einen Charakter. Und der eine Charakter ist besser geschärft und der andere weniger geschärft. Oder der eine markiert besser eine Marke, also ist auffälliger und der andere weniger. Am Ende herauszuarbeiten, was will ich ausdrücken und was sind meine Werte und dann zu diesen Werten ein Gebäude zu planen, in dem Fall Corporate Architecture oder allgemein unter Corporate Design alle Touchpoints zu bündeln und das im Grunde von dem Geruch, dem Sound, dem Klang, der Enge, der Weite, dem Licht und dem Schatten und die Rauheit oder die Klette. Das genau herauszuarbeiten und zu synchronisieren, das ist dann Teil der Aufgabe. Und macht dann ein besonderes Corporate Design oder eben ein nicht so besonderes Corporate Design aus?
Ich glaube, da zeigt sich einfach auch, wie wir in dieses Thema reingestolpert sind als Redaktion, weil man immer diese großen plakativen Architekturen vor Augen gehabt hat, die es heute vielleicht gar nicht mehr sind. Und in der Recherche haben wir dann auch gesehen, es gibt auch einen klaren Abbruch nach Pandemie und nach der Pandemie und dann sehen wir einfach, wie die Projekte kleiner, dezenter, aber auch vielleicht intelligenter und subtiler werden. Wie siehst du das? Was hat sich da getan in den vergangenen Jahren?
Also Corporate Architecture und ein Gebäude zu bauen ist eine Immobilie und die ist immobil, das heißt, auf einmal ist ganz viel Kapital gebunden an einem Ort. Die katholische Kirche, da merkt man das, glaube ich, am gravierendsten, die hat über die letzten hunderte von Jahren unglaublich tolle Gebäude erstellt, von denen heute nicht mehr alle eine Nutzung haben. Und da wieder allen Gebäuden eine Nutzung zuzuführen, das ist unglaublich kapitalbindend. Und ja, ob wir das jetzt Krise nennen oder Herausforderung der letzten Jahre, nach vorne zu schauen und Sicherheit zu vermitteln. Da gab es sicherlich einen Umschwung, weil eine Bildwelt, wenn wir das Smartphone heute nehmen, also am Ende kreiert man ja durch dieses Erlebnis eines Corporate Architecture, generiert man eine Bildwelt und die ist dann auf einen Ort gekoppelt. Jetzt kann man sagen, dieser Ort ist für die Mitarbeiter eines Unternehmens, aber am Ende erzeugt sie eine Bildwelt und diese Bildwelt, und das ist sicherlich das bei der Corporate Architecture, dass man da sie fühlt, sie hört, sie riecht, sie schmeckt, sie gibt Klänge. Also sie kann sehr intensiv sein, aber sie ist eben nur für einen ganz kleinen Besucheranteil da. Und diese Headquarter, die sind zurückgegangen durch das Arbeiten von überall. Hm. Und da gibt es zwar gerade einen Gegentrend, das merkt man bei den Unternehmen, die ihre Mitarbeiter loswerden wollen. Die sagen, bitte kommen Sie alle wieder ins Büro. Aber natürlich die Unterstellung, dass die Menschen von überall auf der Welt nicht so, und da kann sich wahrscheinlich jeder CEO eigentlich an die Nase fassen, weil er ist ja selten im Büro, aber er arbeitet ja doch von überall. Das heißt, dieses Vertrauen in die Mitarbeiter zu bringen, so, und damit fallen schon mal diese Headquarter. Die werden natürlich, von denen wird es weniger, aber die gebaut werden, und das fällt uns schon noch auf, an Arbeitswelten wird schon noch ein, wenn wir die auch zu Corporate Architecture nehmen, da wird schon ein hoher Fokus im Moment drauf gelegt, dass Menschen, dass es ein Ort ist und dass man als Marke für seine Mitarbeiter einen Ort schaffen muss, wo man Gastgeber ist. Und diese Projekte gibt's schon noch.
Das möchte ich gerade mal aufgreifen. Und wir sind ja, du hast ja gesagt, Gastgeber bist du für uns. Wir genießen hier eine sehr große Gastfreundschaft. Es ist wirklich schön hier. Und wenn du das jetzt beschreiben möchtest oder das, was du gerade gesagt hast, aufs Atelier 522 beziehen möchtest, kann man doch, glaube ich, vieles von dem wiedererkennen, oder?
Also wir versuchen das zu leben, was wir auch unseren Kunden anbieten, ein guter Gastgeber für unsere Mitarbeiter zu sein. Und das kann ich nur jedem Unternehmen auch empfehlen, dass es seine Mitarbeiter als Gäste empfindet und sich überlegt, wie empfange ich an einem Ort einen Gast, welche Rituale gibt es, wie fühlt er sich da willkommen, was riecht er, was schmeckt er, was bekommt er zu essen gereicht, was gibt es zu trinken, all das, was eigentlich im Hospitality-Bereich gang und gäbe ist. Also ein guter Hotelier wird sich immer darüber Gedanken machen. Aber wir sind heute halt in einer Arbeitgeber- und Arbeitnehmersituation, wo man das erwarten kann. Und das macht, glaube ich, auch eine Marke besonders, wenn sie davon lernt.
Wie würdest du denn, du hast jetzt Marke und Marke jetzt im Kontext von Atelier 522, wie würdest du denn eure DNA beschreiben oder euren Markenkern vielleicht?
Also wir sind ein Orchester, in dem viele unterschiedliche Persönlichkeiten, die hier vorbeikamen, die etwas ganz, ein ganz besonderes Talent haben, die haben wir hier vereint und liefern somit Strategie und Gestaltung aus unseren Räumen heraus, indem wir ein Orchester spielen. Also man bucht bei uns ein Orchester an Kreativen, die von Anfang an gemeinschaftlich an einem Projekt arbeiten. Das macht unsere DNA aus. Die Menschen, die hier sind, das tolle Team.
Aber bleiben wir dann bei dem Orchester. Jetzt haben wir ja heute einen Einblick genießen dürfen ins Atelier 522, aber welche Instrumente werden denn hier gespielt? Welche Disziplinen sind denn hier unter einem Dach vereint? Weil ich glaube, das ist auch nochmal ganz spannend.
Also wir haben auf der einen Seite Medienwissenschaftler, Kulturwissenschaftler, einen Philosoph mit Schwerpunkt Ästhetik, Soziologe und klassische BWL-Marketing. Funktionen, die im Grunde so ein Strategiepart abbilden und sich Gedanken machen, wie wirkt Gestaltung. Und dann haben wir Architekten, Innenarchitekten, Produktdesigner, Kommunikationsdesigner, Personen, die nur Kunst studiert haben, aus dem Motion-Bereich, eine Modedesignerin und natürlich Germanisten im Bereich Text, die wir dann in einer Matrix am runden Tisch zu einem Team formen und unterschiedliche Aufgaben der Industrie oder von Gästen, Kunden im Grunde angehen.
Ich stelle es mir jetzt gerade sehr schwer vor, wenn ich mich einem Unternehmen nähere und seine vielleicht Firmenphilosophie oder sein Selbstverständnis in Architektur oder Interior übersetzen möchte, dann habe ich ja meistens irgendwie einfach diesen Reiter Firmenphilosophie, mach den auf und da steckt exakt das drin, was bei 10 anderen Firmen aus 10 anderen Branchen auch steht. Wie evaluiert ihr das? Wie findet ihr wirklich heraus, was macht diese Marke aus?
Also dass in einer Firma das Gleiche steht wie bei einer anderen, wenn das beides gut ist, dann können wir das akzeptieren, das ist nicht immer schlecht. Ich glaube, man muss nicht einzigartig sein. Also es gibt immer 10 Menschen auf der Welt, die haben den klitzegleichen Gedanken gleichzeitig. Das heißt, die Idee, dass nur einer diese Idee hat, die ist schon mal hinfällig. Und Ideen gibt es auch nur in den Dingen, oder? Und die neu zu kombinieren, das ist. Und ich glaube, mit diesem allgemeinen Sockel kann man das erstmal stehen lassen. Aber prinzipiell geht es uns auch gar nicht darum, was hat er im Moment für eine DNA, sondern wo sieht er sich in 10 Jahren oder in 5? Und wie sieht die Welt aus in 5 bis 10 Jahren? Und was müssen wir anpassen, um in 10, 20, 30, um in der Zukunft, also um zukunftsfähig zu sein? Und da haben wir Freude, das dann zu evaluieren und im Grunde zu korrigieren und da eine zukunftsfähige Variante zu definieren. Das ist, glaube ich, das, was das spannend macht.
Ich glaube, ihr entwickelt ja wirklich immer so ein auf den Kunden spezifisches Ergebnis eigentlich, oder ihr habt ein Ziel vor Augen. Der Kunde bekommt ja bei euch seinen Maßanzug, wenn ich das mal so formulieren darf. Aber wie wird dieser genau, wie definiert ihr den dann? Wie geht ihr an so eine Sache ran? Wir hatten heute zum Beispiel gesprochen, ihr hattet ein Beispiel gesagt, da habt ihr ja bis zur Visitenkarte, zur Webseite letztendlich alles dann entwickelt für den Kunden. Wie geht ihr an so eine Aufgabe ran?
Also ich glaube, eins ist wichtig, also mir gefällt der Maßanzug nicht.
Okay, Entschuldigung.
Weil es geht darum, fluide zu bleiben. Also es geht um eine Näherung und kontinuierlich an dieser Näherung zu verbessern. Also so einen permanent Beta. Das heißt, ich glaube, die Herausforderung der Vergangenheit war, dass Firmen ein Corporate Design festgeschrieben haben und dann haben sie sich gewundert, warum sie heute immer noch so aussehen wie in den 80ern. Weil sie nicht daran gearbeitet haben, also weil sie nicht erkannt haben, dass es weiter geformt werden muss. Und jetzt sind wir natürlich in der Architektur, da ist das alles sehr immobil. Das heißt, wenn ich in den 80er Jahren was gebaut habe, dann ist natürlich die Herausforderung, erkenne ich dann, also was war das Besondere damals und hat das seinen Stellenwert? Jetzt gibt's Gebäude, die haben das geschafft, da eine gewisse Zeitlosigkeit und Klassiker zu sein und weiter Pilgerstätte zu sein. Aber das Risiko ist natürlich extrem hoch. Und bei allen Mitteln im Grafischen und Digitalen, da muss man differenzieren zwischen einem Trend und einem Megatrend. Und da die richtige Situation zu treffen, das ist, glaube ich, diese Nuance, oder? Die diese Schwierigkeit bringt zwischen Architektur und einem Grafikdesign. Dass das nicht matcht. Also ich kann in der Architektur nicht jetzt oder habe das Problem, wenn ich jetzt anfange, erkenntlich einen jetzigen Trend abzubilden, dann habe ich eine Herausforderung. Weil dieses Objekt wird immer stehen bleiben, also der Vierzylinder wird immer stehen bleiben und man wird halt sehen und dann baut man daneben dann das nächste Gebäude, wo man dann auch wieder sieht, Mensch, jetzt ist also die Autostadt ist ein gutes Beispiel, oder? Wenn die Autostadt plötzlich in die Jahre kommt, dann erkennt man halt die Herausforderung von Corporate Architecture.
Wobei der Vierzylinder, der wird sich nicht mehr auf die E-Mobilität anpassen lassen, die jetzt vielleicht auch im Fokus von BMW steht, während die Autostadt ja schon einen Schritt weiter ist und quasi auch ein Showroom für ganz unterschiedliche Mobilitätskonzepte sein kann, wenn man ihn so nutzen will. Das war heute in der Diskussion halt auch häufig der Punkt, den wir bei der Projektauswahl für unser Heft geschnitten haben, wer zieht denn hier ein und können wir uns vorstellen, dass jemand anders hier einzieht? Ist das vielleicht noch etwas von dieser Architektur, dass man bewahren kann, dass man zumindest das Gefühl hat, das ist genau dieses Unternehmen, das in dieses Projekt einzieht und es kann eigentlich schwer ein zweites geben, auch wenn die Architektursprache und alles weitere zurückgenommen ist?
Also da sind wir natürlich in einem ganz, in einem Graubereich der Nachhaltigkeit. Also ich komme jetzt nochmal zu der Kirche, wo heute vielleicht eine Kletterwand drin steht oder einen Urnenfriedhof oder also wo eine Nachnutzung stattgefunden hat. Ist, glaube ich, schon entscheidend, da das richtige Maß und da nochmal in sich zu gehen, ab wann ist es sinnvoll, also ein Gebäude in Form für eine Marke oder eine Nutzung so festzuschreiben, ja. Und ist das zeitgemäß? Das ist eine unglaublich spannende Frage.
Ich greife das jetzt nochmal auf, was du gerade gesagt hast, das mit der Kirche. Ihr hattet ja in Lübeck eine besondere Bauaufgabe mit dem Kolumbarium. Wie nähert man sich eigentlich so einer Bauaufgabe?
Also in dem Fall ist es der alte Speicher, die Eiche in der Untertrave der Familie Mann. Gibt es auch einen Teil in den Buggenbrocks, wo dieser Speicher drin auftaucht. Und da gab es die Aufgabe, in diesen Speicher einen Friedhof, einen Urnenfriedhof mit 3500 Gräbern zu integrieren. Und das innerstädtisch mit Nachbarn, mit Wohngebäuden. Und das ist natürlich ein Projekt, wo es darum geht, alle mitzunehmen und überhaupt zu lernen. Im ersten Fall haben wir da ein Forum organisiert, ein Wochenende, wo über Trauerkultur mit verschiedenen Rednern, die verschiedenen Religionen, die verschiedenen Sterbesituationen, also vom Sternenkind über den Unfalltod bis hin zum natürlichen Tod in hohem Alter, alles besprochen wurde. Und dann nähert man sich langsam unterschiedlichen Szenarien und vor allem auch wieder der Gastgeberrolle. Also am Ende ist es ein Ort für Gäste, die trauernd kommen, um ihren Angehörigen zu besuchen. Und am Ende geht es auch dort um die richtige Gastgeberrolle und gleichzeitig um ein Ermöglichen eines Verstorbenen, der sich darstellen möchte. Also ein Friedhof ist ein Abbild eines Wohngebiets. Also man hat eines Städtebaus. Man hat im Grunde eine kleine Wohnung, anonym, vielleicht in einem Hochhaus. Und man hat seine große Villa eines Reeders. Mhm. Und für alle muss man da einen Ort und einen Rahmen definieren, in den man sich dann über den Tod hinaus darstellen kann. Das ist ja im Grunde das, was ein Friedhof ausmacht und an den dann Angehörige kommen können und trauern dürfen und ihre Trauer verarbeiten können.
Was in diesem Beispiel auch enthalten ist, ist ja das Thema Um- und Weiterbau. Und auch das ist uns häufiger begegnet, als ich es zunächst vermutet habe. Wie ist das aus deiner täglichen Praxis? Also wie wichtig wird das Thema Um- und Weiterbau, Kreislauffähigkeit? Also so die ganzen umläufigen Themen in der Architektur, sind die jetzt auch im Corporate Design stärker verankert? Oder ist da doch am Ende die tiefe Geldbörse noch wichtiger und das zu zeigen, dass man sich etwas leisten kann und dass man etwas Originelles schafft?
Ich denke, das ist beides. Also das kommt auf den Bauherrn drauf an und seine Werte. Aber es ist natürlich unsere Aufgabe als Architekten, darauf hinzuweisen, dass diese Marke im Moment gerade einen Aufschwung hat und vielleicht einen Peak, wo man sich so etwas gönnt. Aber dass, wenn wir anschauen, über wie viele Generationen Marken eigentlich geblieben sind, vielleicht die Gefahr besteht und man sich nicht so wichtig nehmen darf, nicht über eine Nachnutzung nachzudenken. Weil wir haben ja genügend Ruinen, die in der Landschaft stehen, an Baudenkmälern oder auch vielleicht Objekten, die lieber abgerissen gehören. Da sensibel ranzugehen und zu schauen, was ist da möglich, kann man nur jedem empfehlen, da tiefgreifend nachzudenken.
Als wir heute durch die Büroräume gegangen sind, sind wir auch bei Datus uns ja dankenswerterweise mal so die Bandbreite gezeigt, was sie alles so macht, was so wirklich beeindruckend ist. Bei einem Projekt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dann, um bei dem Thema Nachhaltigkeit oder Kreislauffähigkeit zu bleiben, habt ihr, glaube ich, speziell Materialien ausgesucht? War da nicht irgendwie was in der Richtung, wo es auch eine Aufgabe war, wirklich in solchen Materialien auch zu denken?
Oder? Genau, also von diesen Aufgaben haben wir im Moment, also die mehren sich, dass der Anspruch einfach da ist, recycelfähige Materialien einzusetzen. Und auch, da haben wir natürlich auch besonders Freude dran, dieser Herausforderung zu folgen, weil wir es selber natürlich auch für intelligent halten, darauf zu achten, dass natürlich so ein Gebäude entstehen kann, aber auch wieder verschwinden kann, auch wenn man sich das natürlich nicht der große Wunsch ist, den man sich heute ausdenkt als Architekt, dass das eigene Gebäude natürlich auch ganz schnell wieder verschwindet. Also das ist sicherlich die eine Variante. Und die andere Variante ist, dass wenn das in den werblichen Bereich geht, wo es ja eigentlich um die Kreation von Bildwelten geht, also ich sag mal den Cupertino-Bau, der ging ja um die Welt, aber der ging vor allem als Bild um die Welt und wirklich dort gewesen und erlebt. Es scheint ja auch, also es gab ja auch dort Homeoffice, man hat gehört, der ist auch nur halb belegt. Dann ist natürlich da die Frage, kreiert man Bilder heute eben, und das machen wir auch, rein virtuell. Das heißt, es entstehen Räume, wir nehmen Menschen mit in einem Film, in einem Klang. Für eine Marke wird ein Raum kreiert, aber diesen Raum gibt es nur virtuell und der wird nicht mehr in real gebaut. Und da ist ein ganz großer Trend, dass sehr viel von diesem Geld, was früher in wirkliche Gebäude, Corporate-Gebäude geht, dass das heute nur noch virtuelle Gebäude sind, die die Menschen besuchen. Und dieser Anteil wird immer höher.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, genau.
Ja, wir haben ja auch dieses Projekt an der Schnittstelle zwischen virtueller und realer Welt gesehen, was ich sehr beeindruckend fand, diese 12 Tiny Houses, ja, die dann um die Welt reisen. Vielleicht magst du uns da noch kurz den Gedanken zu erzählen, wie es dazu gekommen ist und was die Idee dahinter ist.
Also das war ein Auftrag im Zuge der Pandemie und da gab es einige Unternehmen, die gesagt haben, Mensch, können wir einen Showroom bauen und da haben wir im Grunde 12 Tiny Häuser für einen Badhersteller erstellt in unterschiedlichen baukulturellen, bautechnischen Varianten. Das heißt ein Holzbau, ein Stahlbau, ein Massivbau und die dann auch jeweils auf eine Badkultur bezogen. Und diese Bildwelten sind in einen Showroom, also diese Tiny Häuser sind in einen Showroom gezogen. Und jetzt kommen natürlich nicht alle Menschen in diesen Showroom und man kannte es von der Pandemie, dass man dann angefangen hat, virtuelle Messestände zu planen und Leute in eine virtuellen Messe einzuladen. Und wir haben gesagt, Mensch, jetzt werden wir nicht irgendwie einen virtuellen Messestand machen, sondern wir platzieren jetzt virtuell diese Gebäude auf den Mount Fuji, nach Osaka in einen Park, nach Miami an einen Strand. So, und das sind natürlich nur virtuelle Projekte, die man dann in Bild, in Ton übersetzt und vor allem in Bewegtbild und damit die Menschen geistig auf eine Reise an einen erweiterten Ort mitnimmt, auch wenn sie dann physisch an einem Ort gebaut sind. Das ist einfach eine neue Dimension, die da entsteht und auch eine neue Möglichkeit. Ja. Also das ist eine andere Bauart. Also bis hin, dass wir eine virtuelle Stadt gebaut haben, in der ein Vertrieb Gäste einlädt und dann in dieser virtuellen Stadt seine Produkte zeigt. Das für einen Fensterprofilhersteller. Mhm. Da geht der Vertrieb im Grunde los und fliegt von oben mit dem Gast auf eine Stadt zu, sagt dann, baust du ein Krankenhaus oder baust du ein Einfamilienhaus am Meer? Da hast du andere Herausforderungen an Fensterprofile und an Schließtechnik. Oder bist du in einem Hochhaus in der 8. Etage, in einem Tsunami-Gebiet und so, kann er dann in der Stadt entscheiden, wo er mit dem Gast hingeht und dann besucht er dieses Haus. Aber das waren rein virtuelle Projekte, die da im Corporate Design entstanden sind. Aber für Budgets, da hätte man auch früher so ein Gebäude gebaut. Ein Gebäude, heute halt eine ganze Stadt.
Gibt es denn irgendeine Aufgabe, die dich nochmal so richtig reizen würde? Oder irgendeine Marke, wo du sagst, da würde ich gerne mal ein bisschen Hand anlegen? Die könnten so eine kleine Wiederauffrischung gebrauchen?
Also es sind Städte und Gemeinden,
ja,
völlig losgelöst welche, und den soziologischen Umbruch, also durch die letzten 20 Jahre und unsere Interdisziplinarität haben wir unglaublich Freude daran, Projekte zu machen oder die reizen uns, wo es um Leerstände geht und um Umstrukturierung und das gar nicht jetzt von der Städtebauseite, ich brauche hier noch eine erweiterte Straße oder eine Baumreihe oder einen Brunnen, sondern vielmehr, welche Nutzungen könnte eine Stadt erleben und wie wollen Menschen, also wie wird eine Stadt wieder ein guter Gastgeber, in der Menschen leben wollen und vor allem in unseren Innenstädten. Das ist ein Projekt, was uns sehr, sehr reizen würde und woran wir Freude hätten.
Lieber Philipp, wir danken dir für das Gespräch. Das war wirklich sehr aufschlussreich und wir lesen dann in der Ausgabe 10 noch viel mehr, welche Projekte wir ausgewählt haben gemeinsam und wohin die Reise geht. Wir freuen uns. Vielen Dank.
Ja, danke. Also wenn man das so sagen darf, wir waren ja heute viel bei Gastgeber. Du warst ein sehr angenehmer Gastgeber.
Vielen Dank.
Das war der DBZ-Podcast. Die DBZ berichtet praxisnah für und mit Architektinnen und Bauingenieuren und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unseren Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen sowie mittlerweile mehr als 140 DBZ-Podcasts zu allen relevanten Themen des Bauens gibt es auf dbz.de.